Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Entscheidende Stunden am Klimagipfel. Auch US-Präsident Obama ist nun in Kopenhagen und verhandelt mit anderen zentralen Akteuren an einem Sondertreffen. Winterprognose der ETH-Forscher. Im kommenden Jahr ist mit einem Wachstum von 0,6% zu rechnen, 2011 dann mit 1,5%. Höchstrichterliche Entscheide in der Schweiz. Das Bundesverwaltungsgericht hält die umstrittenen Ost- und Südanflüge auf Zürich für zulässig. Und es will ein Asylgesuch eines Guantanamo-Häftlings nochmal geprüft haben. Und das Bundesgericht tritt auf Beschwerden gegen die Minarett-Initiative nicht ein. Im Tagesgespräch BAG-Direktor Thomas Zeltner. Der Mann, der das Land als höchster Gesundheitshüter mit ruhiger Hand durch Zeiten von Rinderwahn, SARS und Schweinegrippe geführt hat, geht Ende Jahr in Pension. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Stefan Wüttrich.
Am Weltklimagipfel in Kopenhagen hat die sogenannte Große Runde begonnen. Die politischen Spitzen von über 190 Staaten sind zu einer gemeinsamen Sitzung zusammengekommen, mit fast 2 Stunden Verspätung. Bis am Abend wollen sich die Staaten auf ein neues Klimaabkommen einigen, welches das Kyoto-Protokoll ablösen soll. Ein Entwurf dafür liegt bereits vor. Demnach soll der weltweite Temperaturanstieg auf 2 Grad begrenzt werden. Dazu müsse der Ausstoß von Schadstoffen reduziert werden. Konkrete Zahlen dazu werden jedoch nicht genannt. Wie bereits das Staatssekretariat für Wirtschaft beurteilt auch die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, die KOF, die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft optimistischer als noch im Herbst. Demnach beträgt das Wachstum des Bruttoinlandproduktes im kommenden Jahr 0,6%, statt wie bisher angenommen 0,1%. Für 2011 geht die KOF dann von einem Wachstum von 1,5% aus. Die Arbeitslosenquote dürfte weiter ansteigen, im nächsten Jahr auf 4,6%. Und für 2011 erwarten die ETH-Forscher einen Höchststand von 4,8% Arbeitslosen. Die umstrittenen Ost- und Südanflüge auf den Flughafen Zürich sind gemäß dem Bundesverwaltungsgericht zulässig. Das Gericht ist der Ansicht, die Ost- und die Südanflüge seien nötig, damit der Flugbetrieb in Zürich-Kloten aufrechterhalten bleiben könne. Zumindest so lange, bis es Alternativen gebe. Die Klagen von Lärmbetroffenen wies das Bundesverwaltungsgericht in allen Hauptpunkten ab. Die zusätzlichen Anflüge von Osten und von Süden waren eingeführt worden, nachdem Deutschland den Anflug über sein Gebiet verboten hatte. Wohngebiete wie Zürich-Schwammendingen oder Gockhausen sind seither starkem Fluglärm ausgesetzt. Ein zweiter Guantanamo-Häftling kann auf Asyl in der Schweiz hoffen. Das Bundesverwaltungsgericht hat einen negativen Entscheid des Bundesamtes für Migration aufgehoben. Die Abklärungen über das Asylgesuch des betreffenden Algeriers seien ungenügend gewesen und auch die Begründung dieses Entscheids reiche nicht aus. Das Bundesamt für Migration hatte erklärt, es sei Sache der US-Behörden, für den Häftling einen Drittstaat zu finden, und es bestehe kein öffentliches Interesse, ihm in der Schweiz Asyl zu gewähren. Das Bundesgericht ist auf 2 Beschwerden gegen die Minarett-Abstimmung nicht eingetreten. 2 Privatpersonen hatten geklagt, das jetzt geltende Bauverbot verletze die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die beiden Beschwerdeführer rügten den Volksentscheid, ohne einen konkreten Anwendungsfall zu nennen. Deshalb bezeichnete das Gericht die Beschwerden als unzulässig. Das Gericht könne erst bei einem einzelnen konkreten Bauverbot urteilen. Inhaltlich nahm das Bundesgericht keine Stellung zur Abstimmung. Die Volksinitiative Ja zur Hausarztmedizin kommt zustande. Die Initianten haben nach eigenen Angaben die nötigen 100.000 Unterschriften beisammen. Nur 2,5 Monate nach der Lancierung der Initiative. Im April soll das Volksbegehren eingereicht werden. Mit der Initiative sollen Bund und Kantone per Verfassung dazu verpflichtet werden, die Hausarztmedizin zu fördern, als grundsätzlich erste Anlaufstelle bei Krankheiten und Unfällen. Die Initianten sind der Ansicht, ohne Gegenmaßnahmen gäbe es bald einen großen Mangel an Hausärzten. Das Internetunternehmen Google hat sich im Zusammenhang mit seinem Angebot Street View mit dem Schweizer Datenschutzbeauftragten vorerst geeinigt. Google schalte keine weiteren Bilder auf, bis ein rechtskräftiges Gerichtsurteil vorliege. Dies heißt es in einer Mitteilung des Datenschutzbeauftragten Hans-Peter Thür. Neue Aufnahmen von Schweizer Straßen und Plätzen darf Google zwar weiterhin machen, muss die Kamerafahrten aber eine Woche vorher ankündigen. Google Street View zeigt Fotos von Straßen im Internet. Der Datenschutzbeauftragte hatte kritisiert, Google schütze die Privatsphäre nicht genügend, weil auch Personen- und Nummernschilder zu erkennen seien. Jeder 10. der im Sommer die kaufmännische Lehre abgeschlossen hat, ist noch ohne Festanstellung. Die Betroffenen hätten entweder schlicht keine Stelle gefunden, machten eine Weiterbildung oder einen Sprachaufenthalt, stellt der Kaufmännische Verband Schweiz fest. Die Umfrage bei 900 Lehrabsolventen Mitte November zeigte zudem, dass 6% ein Praktikum absolvieren. Diese Zahl habe sich innerhalb 2 Jahren verdoppelt.
Kopenhagen, letzter Tag. Viele große Worte sind gesprochen, publikumswirksame Auftritte absolviert. Offen ist, zu welchen Taten man sich jetzt zusammenraufen kann. Wir berichten über den aktuellen Stand der Verhandlungen in der dänischen Hauptstadt. Und weiter, langsam wieder aufwärts, die Prognose der ETH-Konjunkturforscher. Nochmals über die Bücher. Ein Asylgesuch aus Guantanamo muss genauer geprüft werden. Offensichtlich unzulässig. Das Bundesgericht tritt auf Beschwerden gegen die Anti-Minarett-Abstimmung nicht ein. -32,3. Der Kälterekord der letzten Nacht. Aber wo und was ist das eiskalte Buffalora? Und fast 20 Jahre war Thomas Zeltner nun BAG-Direktor. Jetzt wird er pensioniert und hinterlässt ein Gesundheitswesen, das er selbst als Baustelle bezeichnet. Das Tagesgespräch mit Thomas Zeltner ist ein Gang über diese Baustelle, von den stetig steigenden Kosten bis zur abflauenden Schweinegrippe. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.510 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 49,95 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 04,24. Das Wetter. In Graubünden im Süden und im Wallis scheint oft die Sonne, in der Ostschweiz gibt es ebenfalls sonnige Abschnitte. Sonst ist es meist bewölkt und gebietsweise fällt etwas Schnee. Die Höchsttemperatur liegt heute im Norden um -3, im Süden bei +2 Grad. Morgen Samstag bleibt es im Norden bewölkt und zeitweise fällt Schnee, im Süden scheint oft die Sonne. Am Sonntag ist es dann abgesehen von Hochnebelfeldern zuerst sonnig. Am Nachmittag ziehen allmählich Wolken auf. Im Norden gibt es -5 und im Süden +2 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. Im Wallis wird der Verkehr auf der Hauptstrasse zwischen Le Bouvray und Saint-Jean-Golf wegen eines Unfalls im Gegenverkehr geführt. Und in der Südschweiz auf der Umfahrung Locarno ist der Mappo-Moretina-Tunnel wegen eines Pannenfahrzeugs Richtung Locarno gesperrt.
Die Welt wartet auf das historische Klimaabkommen, das heute in Kopenhagen abgeschlossen werden soll. Die ganze Nacht und auch am Vormittag verhandeln die Staatschefs miteinander hinter verschlossenen Türen. Öffentlich aber sind ihre Reden in Kopenhagen. Es sind rhetorische Feuerwerke voller Aufrufe zur Solidarität, zur Kompromissbereitschaft und zur Eile. Sonderkorrespondent Thomas Häusler hat zugehört.
Seit 2 Jahren wird verhandelt, aber nun muss alles am letzten Tag entschieden werden. Einen Aufruf zur Eile machten denn auch viele. Auch Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy und Australiens Premier Kevin Rudd.
Le temps travaille contre nous. Arrêtons les postures. It is time, it is long overdue time, to stop talking and to start working.
Also Arbeit, Verhandlung. Dafür brauche es Solidarität, fanden viele. US-Außenministerin Hillary Clinton packte sie in ein Bild und benutzte dazu symbolisch ein chinesisches Sprichwort. Wenn man in einem gemeinsamen Boot sitze, dann müsse man den Fluss friedlich zusammen überqueren.
When you are in a common boat, you have to cross the river peacefully together. Well, we are in a common boat.
Den Chinesen bot Clinton ein Sprichwort als Brücke. Für die Entwicklungsländer hatte sie viel Geld im Angebot. Geld für die Anpassung an den Klimawandel. Der Premier des Inselstaates Tuvalu reagierte misstrauisch.
They're probably trying to hang a carrot in front of the eyes of the most vulnerable countries.
Nicht mehr als ein Zückerchen sei das, sagte er, angesichts der Gefahr, dass seine ganze Heimat im Meer versinken werde. Manche Wissenschaftler warnen, für die gefährdetsten Inseln sei das gar nicht mehr zu vermeiden. Dem hielt Großbritanniens Premier Gordon Brown entgegen, die Aufgabe von Staatsmännern sei es, das Unmögliche möglich zu machen.
The task of statesmanship is to make the essential possible, even when critics tell you they're unachievable.
Hoffnung also bei so viel Willen. Auch Nicolas Sarkozy will sich und seine Kollegen nicht aus der historischen moralischen Verantwortung entlassen.
Mesdames et messieurs, pas un seul d'entre nous ne s'en sortira, s'il n'est pas à la hauteur de la responsabilité historique de Copenhague.
Man wird die Staatschefs an diesem Anspruch messen. Oder wie es Gordon Brown ausgedrückt hat, diese wenigen Tage von Kopenhagen werden von zukünftigen Generationen gepriesen oder gehasst werden.
Thomas Häusler über Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen. Entscheidend fürs Ergebnis des Klimagipfels ist letztlich die Position der USA. Sie hatten bisher griffige Maßnahmen verweigert. Als positives Signal wurde da schon mal gewertet, dass sich der US-Präsident doch noch zur Teilnahme an der Schlussrunde in Kopenhagen angemeldet hat. Jetzt ist der Hoffnungsträger vieler, der Yes-We-Can-Mann, eingetroffen, Markus Mucklin. Hat sich durch Obamas Anwesenheit am Gipfel etwas verändert? Hat er einen Stimmungswandel herbeigeführt? Etwas vom Yes-We-Can-Gefühl?
Nein, ich habe nicht den Eindruck. Er redet allerdings jetzt gerade. Das heißt, von daher sind die Reaktionen noch nicht ablesbar aus dem Publikum. Aber er hat selber eigentlich gesagt, ja, er denke, nicht alle würden zufrieden sein mit dem, was er jetzt anbiete. Und tatsächlich, er hat nichts Neues angeboten in seiner Rede. Er spricht, hat einfach vorgestellt, was das Gesetz ist, das ja im Parlament noch zur Debatte steht, dass die USA den Weg zu sauberer Energie gehen wollen, zu einer Ökonomie, zu einer grünen Ökonomie. Aber die Reduktionsziele, die er erwähnt hat, die sind nicht überraschend. Das heißt, da wird es heißen, nein, das ist zu wenig, denn im Vergleich zu den Europäern werden die USA eine viel geringere Reduktion der CO2-Emissionen bis 2020 anpeilen. Und gewissermaßen im Voraus könnte man interpretieren, hat der brasilianische Präsident Lula bereits seine Frustration ausgedrückt. Er hat wörtlich gesagt, er sei eigentlich frustriert, was hier passiere, weil zu viele Länder ihre Versprechen nicht einlösen würden, dass es zu wenig Aktionen gäbe. Hier Brasilien hingegen hätte ja, und das war ja vor wenigen Wochen der Fall, versprochen und auch ein Gesetz verabschiedet, das eine Reduktion der CO2-Emissionen bis 2020 um mehr als 30% bringen soll.
Was ist denn jetzt nüchtern betrachtet der Stand der Dinge? Was sind die höchsten Hürden, wo die größten Differenzen auf dem Weg zum Ziel, das alle so schön beschworen haben?
Nun, man kann natürlich noch nichts Definitives sagen und alle verweisen auch darauf, es ist noch nicht fertig mit dieser Konferenz. Das kann ja noch in die Nacht hineingehen, vielleicht auch bis morgen Vormittag. Aber es zirkuliert ein Entwurf, der nüchtern betrachtet doch wenig bringen würde, wenn er so durchkommt. Das heißt, es wird zwar gesagt, man solle alles tun, damit die Erderwärmung nicht stärker ausfällt als 2 Grad Celsius, dass sofort gehandelt werden müsse. Aber es fehlen dann bis jetzt zumindest in dieser Erklärung präzise Angaben, wie dieser Pfad aussehen soll, der Pfad zu diesen Reduktionen bis 2020. Da gibt es keine Angabe. Das Einzige, das einigermaßen konkret in diesem Entwurf steht, sind die Hilfeleistungen, sind die 30 Milliarden Dollar, die in den nächsten 3 Jahren bereitgestellt werden sollen, oder dann mittelfristig die 100 Milliarden Dollar. Aber auch hier muss man noch Vorsicht walten lassen, weil wer da wie viel zahlt, wie das Geld mobilisiert werden soll, da gibt es auch noch keine Auskunft.
Ist denn irgendwie abzuschätzen, wo man am Schluss stehen wird? Es dauert ja noch ein paar Stunden.
Das ist noch schwierig. Die einen werden sagen, es ist bereits fast chancenlos. Andere sagen, und das hat Ban Ki-moon, der UNO-Generalsekretär, auch gesagt, es sei ja noch nicht Schluss. Und er hat appelliert an die Staatschefs, jetzt den Rest des Weges noch zu gehen, eben mehr konkret auch die Erklärung aufzufüllen. Aber es ist sehr, sehr schwierig abzuschätzen. Aber jetzt nach dieser langen Nacht der Verhandlungen, die von gestern auf heute eben stattgefunden hat, denke ich schon, dass man die Erwartungen an Kopenhagen doch hinunterschrauben muss.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Markus Mucklin in Kopenhagen. Das Jahr 2009, das langsam zu Ende geht, ist auch in der Schweiz ein Jahr der Rezession. Das heißt, die Wirtschaft ist geschrumpft. Je nach Prognose gehen die Zahlen aber weit auseinander. Von 1,5 bis 3% Rückgang ist die Rede. Für das kommende Jahr aber sind sich die Prognostiker einig. Alle sagen, es gehe wieder langsam aufwärts. Und die Arbeitslosigkeit werde nicht so sehr steigen, wie befürchtet. Urs Sieglist hat darüber mit Jan Eckbeck-Schulm gesprochen, dem Leiter der KOF, der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich.
Krisenzeiten sind unsichere Zeiten. Prognosen sind schwierig, aber klar und sicher ist, dass die Arbeitslosigkeit von jetzt 4,2% weiter steigen wird. Bis gegen 6% schätzte man im Sommer, sicher über 5% hieß es im Herbst. Und jetzt sagt Jan Egbert Sturm, der Leiter der KOF, der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich.
Tatsächlich, wir sehen auch, dass der Arbeitsmarkt robuster ist, als wir befürchtet hatten. Das ist positiv. Trotzdem werden wir noch weiter von steigenden Arbeitslosigkeit ausgehen müssen. Vielleicht nicht mehr so extrem, wie wir noch vorher befürchtet haben.
Nicht mehr so extrem, das heißt in Zahlen und Prozenten. Fürs nächste Jahr erwartet die KOF eine Arbeitslosenquote von 4,6%, für 2011 eine solche von 4,8%. Und auch wenn etwa das SECO, das Staatssekretariat für Wirtschaft, eben leicht höhere Zahlen, 4,9% schätzte, so ist klar, dass die Arbeitslosenquote in der Schweiz nicht über 5% klettern dürfte und damit die Schreckenszahl von 200.000 Arbeitslosen in der Schweiz nicht erreicht werden dürfte. Ein Grund dafür ist, dass die Exporte im Zuge des leichten Aufschwungs schneller steigen als früher erwartet. Doch es zeigt sich auch, dass die Schweiz offenbar mehr Patrons mit Herz hat als erwartet.
Einer der Gründe scheint darin zu liegen, dass bei den ganz kleinen Unternehmen das Sozialkapital sehr hoch eingeschätzt wird. Die kleineren Unternehmen sind sehr vorsichtig, Personen zu entlassen. Und auf die Art und Weise steigt die Arbeitslosigkeit weniger stark an, als wir sonst vielleicht gesehen hätten.
Das ist umso wichtiger, wenn im nächsten Jahr die Kurzarbeit langsam ausläuft oder beendet wird. Immerhin ein paar Zehntel Prozentpunkte verbessert auch sie die Arbeitslosenquote. Die Exporte, das Herz der Patrons, ein dritter Grund ist der Konsum in der Schweiz selber, die sogenannte Binnenkonjunktur. Zwar geben auch wir nicht mehr ganz so viel Geld aus wie zu Aufschwungszeiten, aber der Konsum bleibt doch relativ robust. Von einem Kaufboykott keine Spur, wie Jan Egbert Sturm sagt.
Tatsächlich, wenn man diese Binnenkonjunktur genauer anschaut, dann stellt man fest, dass der Schweizer Konsument oder Konsumentin immer noch bereit ist, zum Beispiel jetzt auch in die Weihnachtszeit zum Laden zu gehen und Geschäfte zu tätigen.
Geschäfte tätigen, Geschenke kaufen, das treibt die Wirtschaft an. Doch überschätzen sollte man Weihnachten und den ganzen Konsum auch nicht. Für die Schweiz als kleine, offene Wirtschaft wichtiger sind die Exporte, die Dynamik kommt aus dem Ausland. Die USA, China, Indien, sie entscheiden, wie langsam oder wie schnell der Aufschwung kommt und dass die Arbeitslosigkeit tatsächlich nicht über 5% steigt.
Die Schweiz muss vielleicht schon bald einen zweiten Guantanamo-Häftling aufnehmen. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass der Bund das Asylgesuch eines Algeriers nochmals prüfen muss, der nach wie vor im amerikanischen Gefangenenlager auf Kuba sitzt. Das Bundesamt für Migration hatte dem Häftling nämlich kein Asyl gewährt, weil er ein Sicherheitsrisiko für die Schweiz darstelle. Für die Richter ist diese Behauptung aber zu wenig begründet. Das Bundesamt muss nochmals über die Bücher. Alexander Sauter.
Seit 7 Jahren sitzt der Algerier in Guantanamo. Jetzt dürfte er das Gefangenenlager verlassen, aber kein Land will ihn aufnehmen. Mit Hilfe von Amnesty International stellte der Mann deshalb ein Asylgesuch in der Schweiz, welches vom Bundesamt für Migration aber umgehend abgelehnt wurde. Zu Unrecht, sagt nun das Bundesverwaltungsgericht und pfeift das Bundesamt zurück. Es habe den Fall zu wenig fundiert abgeklärt. Zwar kam das Bundesamt zum Schluss, der Mann sei ein Sicherheitsrisiko für die Schweiz. Warum das aber so ist, das begründete es nicht. Das Urteil des Gerichts zeigt auf, dass sich das Bundesamt bei seinen Abklärungen hauptsächlich auf Unterlagen der US-Behörden abstützte. Darin sind auch Informationen aus Guantanamo enthalten, die teils unter Folter zustande kamen. Auch diesen Aspekt hat das Bundesamt nach Meinung des Gerichts zu wenig berücksichtigt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, welche den Algerier beim Asylgesuch unterstützte, zeigt sich sehr zufrieden über den Entscheid des Gerichts. Amnesty-Sprecher Daniel Graf.
Die Einschätzung des Bundesverwaltungsgerichts ist brisant. Das Gericht sagt nämlich, dass das Bundesamt für Migration sich auf unglaubwürdige Informationen gestützt hat, als es den Algerier als gefährlich eingestuft hat und dass entlassene Beweismittel nicht in die Beurteilung eingeflossen sind.
Das Bundesamt für Migration wird den Fall nun erneut prüfen, wie es heute bekannt gab. Damit ist aber noch nicht entschieden, ob der Algerier in die Schweiz kommen darf. Unabhängig von diesem Gerichtsentscheid hat der Bundesrat diese Woche beschlossen, aus humanitären Gründen einen Usbeken aus Guantanamo in der Schweiz aufzunehmen, bei dem man bestünde nur ein niedriges Risiko.
Bald sind es 3 Wochen her, seit das Volk an der Urne ein Bauverbot für Minarette beschlossen hat. Ein umstrittener Entscheid, der inzwischen auf verschiedenen Ebenen juristisch bekämpft wird, wenn auch in vielen Fällen mit wenig Aussicht auf Erfolg. Jüngstes Beispiel: 2 vom Bundesgericht im Eiltempo behandelte Beschwerden. Das Bundesgericht ging gar nicht auf die Beschwerden ein. Begründung: Es gehe dabei nicht um ein konkretes Minarettprojekt. Dominik Meyer.
Das Bundesgericht wird das Minarettverbot also erst dann beurteilen, wenn es ein konkretes Baugesuch auf dem Tisch hat. Ähnlich ist die Ausgangslage am Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Dort liegen mittlerweile 6 Beschwerden gegen das Minarettverbot. Deren Chancen seien gering, sagt Astrid Epine, Professorin für Völkerrecht an der Universität Freiburg.
Grundsätzlich muss die beschwerdeführende Person oder Organisation geltend machen, durch eine bestimmte staatliche Handlung in ihren Rechten verletzt zu sein. Etwa dadurch, dass man den Bau eben eines Minaretts konkret verbietet, was in diesem Falle eben nicht oder noch nicht geschehen ist.
Man rechne nicht unbedingt mit einem Erfolg, sagt auch Rida Ashmi. Der Genfer Anwalt spricht für 5 muslimische Organisationen, die in Straßburg klagen. Die Beschwerden seien eine Chance, die man ergreifen müsse. Es gehe auch darum, die Debatte in der Schweiz am Leben zu erhalten. Man habe nichts zu verlieren. Der Berner Anwalt Daniel Kettiger kann den Beschwerden aber wenig abgewinnen. Er vertritt die islamische Glaubensgemeinschaft Langenthal, die seit über 3 Jahren für ein Minarett kämpft.
Es ist einfach verlorene Liebesmühe, weil diese Beschwerden ohne Wirkung bleiben werden. Das ganze Papier ist dann toter Buchstabe.
Möglich ist, dass die Langenthaler Muslime selbst ans Bundesgericht oder dann weiter an den Menschenrechtsgerichtshof gelangen. Dann nämlich, wenn der Kanton Bern und später das Berner Verwaltungsgericht Nein sagen zum Langenthaler Minarett. Der Kanton Bern entscheidet frühestens im März. Bei einem Nein hätten die Langenthaler Muslime mit ihrem konkreten Baugesuch deutlich größere Chancen vor Bundesgericht und in Straßburg.
Die serbische Putzfrau oder die ungebildete Türkin, die völlig vom Ehemann abhängig ist, diese Bilder von Migrantinnen seien viel zu stereotyp, findet die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen. Die Kommission ließ Fakten und Zahlen sammeln und kommt zum Schluss, dass fast 1/3 der Einwandererinnen über einen Universitätsabschluss oder eine andere höhere Berufsbildung verfügt und somit das Bild der ungebildeten Migrantin immer weniger stimmt. Trotzdem stehen Migrantinnen oft vor Hürden. Andrea Jacki mit Fakten und einem konkreten Beispiel.
Buenaventura ist Spanisch und bedeutet gutes Abenteuer. So hieß die Kolumbianerin Maritza Schürch, bevor sie sich vor 20 Jahren auf das Abenteuer Schweiz einließ und nun in Grenchen bei Solothurn lebt. Eigentlich war ihr beruflicher Weg bereits geebnet. Maritza Buenaventura hat in ihrem Heimatland Wirtschaftsingenieurin studiert.
Eigentlich war alles gemacht oder studiert für selbstständig arbeiten, selbstständig sein. In Kolumbien, es lohnt sich, selbstständig sein. Und meine Familie hatte schon ein Familiengeschäft. Mein Vater war zufrieden mit der Idee, dass ich das übernehmen könnte, wenn ich mit einem Kolumbianer heiraten wäre oder auch mit einem Schweizer.
Ehemann wurde also ein Schweizer. Ein Leben in der Schweiz erschien den beiden einfacher als eines in Kolumbien. Und so wurde nichts aus der Übernahme des Familienbetriebes. Die kleine dunkelhaarige Frau mit dem olivfarbenen Teint und den fröhlichen, lebhaften Augen wusste, dass ihr Universitätsabschluss in der Schweiz nicht anerkannt würde. Ihr Mann hatte sie vorbereitet.
Er hat mir erklärt, hier mach viel Schule gleichzeitig mit Praktikum. Und bei uns in Kolumbien ist mehr Schule und nur am Schluss Praktikum. Und eigentlich diese Praktikum, diese Erfahrung habe ich nicht so viel gehabt.
Praktika, Diplome nachholen, das wollte Maritza Schürch nicht. Sie war aber offen für Neues. So fand sie, inzwischen Mutter eines Sohnes geworden, eine Stelle in einem Spital. Sie war für die Reinigung von bestimmten medizinischen Instrumenten zuständig und erledigte auch einige Büroarbeiten. Parallel dazu begann die temperamentvolle Kolumbianerin, Spanischunterricht zu erteilen. Nach 8 Jahren kündigte sie ihre Stelle im Spital und konzentrierte sich ganz auf das Unterrichten.
Ich bin ins Spital eingestiegen ohne Diplom und habe ich bemerkt, es ist schwierig, so bleiben ohne Diplom.
Fehlende Diplome, was die studierte Kolumbianerin erlebt hat, passiert vielen Migrantinnen. Ihre Uni oder anderen Berufsabschlüsse werden von den Schweizer Behörden oft nicht anerkannt. Besonders, wenn sie nicht aus dem EU-Raum stammen. So arbeiten viele unter ihrer eigentlichen Qualifikation. Laut Bundesamt für Statistik hatten 2008 28% der Migrantinnen einen Universitätsabschluss oder eine andere höhere Berufsbildung. Tendenz steigend, glaubt die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen. Vor allem auch, weil mit der Personenfreizügigkeit viele gut ausgebildete Frauen aus dem EU-Raum einwanderten. Migrantinnen würden oft großes Potenzial mitbringen. Dieses solle gefördert werden, verlangt daher die Migrationskommission. So brauche es vermehrt Weiterbildungsangebote für gut qualifizierte Migrantinnen. Eventuell müsse man diesen auch den Zugang zu Diplomen erleichtern. Und sie müssten durch die Fachstellen besser informiert werden. Auch Maritza Schürch wünscht sich, dass die Schweizer den Migrantinnen mehr entgegenkommen. So hat sie erlebt, dass ihr Akzent zu Vorurteilen führte.
Ich glaube, die Schweizer sollte noch mehr offen sein, dass die Nichtbeherrschung von der Sprache ist nicht gleich eine Nichtbeherrschung von Fähigkeiten und andere Qualitäten. Ja.
Nichtsdestotrotz, Maritza Schürch Buenaventura bereut das Abenteuer Schweiz nicht. Aus dem Abenteuer wurde ihr Leben.
Bitterkalt ist es in der Schweiz und wenn's so kalt ist, messen die Wetterdienste um die Wette, wo es denn am allerkältesten ist. Üblicherweise fällt dann der Name La Brévin, das Sibirien der Schweiz im Jura. Diesmal aber kommt die Rekordmeldung aus Graubünden. Minus 32,3 Grad war es letzte Nacht in Bufalora. Bufalora? Sarah Hauschild von der Regionalredaktion Graubünden kennt dieses kalte Stück Schweiz.
Wer von Zernetz im Unterengadin Richtung Münstertal fährt, kommt nach 20 Kilometern bestens ausgebauter Autostrasse an Bufalora vorbei. Ortsunkundige werden das etwas schäbige Restaurant und das Depot des Tiefbauamts links der Strasse kaum beachten. Sie werden weiterfahren und wenig später die Grenze zum Südtirol passieren. Wer sich jedoch auf Bufalora, auf diesen Ort an der Grenze zum Nationalpark einlässt, wird den Blick nach Süden richten. Gleich neben der Kantonsstrasse breitet sich eine riesige Mulde aus. Im Hintergrund wild der Pitzteint, auf der Ebene uralt Arfen und Tannen. Sie erzählen von Zeiten, als hier noch Erz und Eisen abgebaut wurde. Heute ist Bufalora Ausgangsort für Wandervögel, Schneeschuhläufer und Skitourengänger. Und noch nicht allzu lange ist es her, da hat sich auch ein eingewanderter Bär wohlgefühlt hier. Dieser Tage wird die idyllische Ebene jedoch von stillem Wasser Schweiß und klirrender Kälte beherrscht. Traditionell gebührt der Kälterekord La Brevin. Wegen einer dicken Nebeldecke über dem Jura kann der Ort im Wettstreit um Tiefstwerte diesmal nicht mithalten. Die Nase vorn hat Buffalora. Bereits seit 1959 misst Meteo Schweiz dort die Temperaturen. 1985 hat alle Rekorde gebrochen, damals war es minus 36,2 Grad. Der Ort macht seinem Namen also alle Ehre. Buffalora ist ein romanischer Ausdruck für Wind und Wetter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.